Evangelium heißt die gute Nachricht. Und das stimmt natürlich. Das bedeutet auch freudige Ankündigung, Erfolgsmeldung, Siegesbotschaft. Das ist eine gute Nachricht, das weiß man schon, ja, ist eine gute Nachricht, aber eine freudige Ankündigung, eine Erfolgsmeldung oder eine Siegesbotschaft, das hört sich gleich noch viel stärker an. Das Evangelium ist tatsächlich eine Siegesbotschaft. Jetzt habe ich da einen Vers, Galater 4,6, der lautet so: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also im Hebräischen heißt das Wort Abba, bei uns heißt es halt Papa. Fast gleich. Und die gute Nachricht, die wunderbare Nachricht ist, dein Papa ist Gott. Der allmächtige Gott ist dein Papa, dein Abba. Das ist auch eine feine Sache. Wenn man sich da mal einversetzt und nachdenkt drüber, man kann sagen, das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer ist eigentlich mein Papa? Der allmächtige Gott ist mein Papa. Das ist eigentlich gigantisch super. Und das ist der Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Und das muss dir auch Sicherheit geben. Weil der dein Papa ist, der dich liebt natürlich. Und bei dem nichts unmöglich ist. Es ist der, der alles erschaffen hat. Also nichts Evolutionstheorie oder sowas. Ein Wort von Gott und es wurde. Er hat alles erschaffen. Ein Wort von deinem Papa und die Schöpfung wurde geschaffen. Dieser Papa hat zum Beispiel auch die Plagen über die Ägypter gesandt. Er hat das Rote Meer geteilt, er hat den Jordan geteilt, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Das ist unser Papa. Er hat die Welt durch die Arche gerettet, das ist bei der Sintflut. Er hat Feuer vom Himmel fallen lassen und hat das Opfer verzehrt. Den Mehl- und Öltopf der Witwe, der ist nicht leer geworden, als Hungersnot war. Als das Letzte rausgenommen hat, ist der Öltopf und das Mehl nicht weniger geworden. Und mit dem einen Topf hat sie alle anderen Töpfe voll gemacht. Es ist der Gott, dein Papa, der all die Kranken heilte, wenn du die Evangelien liest, wie Jesus geheilt hat und Wunder gewirkt hat, wie in der Apostelgeschichte das weitergegangen ist. Es ist der Gott, dein Papa, der die Toten auferweckte oder der sogar Menschen lebendig von einem Ort zum anderen versetzt hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Der lässt einen Scotty alt ausschauen. Bei Gott ging's. Und bei Gott geht es immer noch. All das tat unser himmlischer Papa, unser Gott. Und er ist immer noch dasselbe, sagt uns Jakobus 1,17, er ändert sich nicht. Die Menschen sind es, die sich ändern, die falsch denken oder versucht oder verführt werden. Aber unser Gott, unser Papa, ist immer noch dasselbe. Und all diese Dinge sind immer da geschehen, wo Menschen in eine Beziehung mit ihm getreten sind, im Glauben sich ihm genaht haben, da sind diese Dinge passiert. Denn wo ein glaubendes Herz sich unserem Gott zuwendet, wird unser Gott antworten. Dieses glaubende Herz ist die Grundvoraussetzung. Da, wo Religion praktiziert wurde, da geschah nämlich gar nichts. Das war zwar alles viel Aufwand und viel Trara rundherum, aber übernatürlich geschieht bei Religion nichts. Und er wird ja genannt der liebe Gott. Das bedeutet, es ist der Gott der Liebe. Also unser Papa ist der Gott der Liebe, nicht der Amor oder Eros oder sonstiges. Unser lieber Gott, unser Papa ist der Gott der Liebe, und zwar der echten, der wahren Liebe. Denn er ist Liebe, er hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe in Person. Und wenn er das ist, dann kann er auch gar nicht anders, als zu lieben. Das ist einfach so. Ein Fahrrad kann nur fahren, das sagt er schon, das Fahrrad, und es kann nicht gehen. Was ist das? Ein Gehrad. So ist Gott ein Gott der Liebe und er kann nur lieben. Das ist die Wahrheit. Und er liebt seine Kinder mit dieser, seiner ganzen Liebe. Das bedeutet, er liebt auch dich, weil du sein Kind bist. Du bist nicht nur sein Geschöpf, du bist sein Kind geworden. Und wenn dir das bewusst wird, wenn du darüber nachdenkst, wenn du das Intus hast, dann ist es eine ganz feste Grundlage für deinen Glauben. Auf diesen Glauben kannst du wirklich aufbauen. Und wenn du dir der Tatsache nicht sicher bist, und immer noch den strafenden Gott im Hinterstübel hast, den man dir vielleicht von klein an vermittelt hat und dir nicht sicher bist, ob er mich liebt und ob er mir jetzt hilft und ob er überhaupt kann, dann fehlt dir da ein bisschen ein Fundament. Und darum sollst du dich mit dem Thema beschäftigen, wer ist denn eigentlich dein Papa? Und wie ist dein Papa? Und was ist dein Papa? Und da kannst du dir selber mal ganz ehrlich ein paar Fragen beantworten. Die einfachste Frage ist, liebt mich Gott? Die Antwort von dir muss dann muss so werden, wenn es noch nicht so ist, ja klar, liebt mich Gott. Aber nicht bloß vom Verstand, weil du das heute gehört hast, sondern es muss von dir von innen her eine Überzeugung werden, na klar, liebt mich Gott, weil er ist der Gott der Liebe. Dann die nächste Frage, wie sehr liebt er mich überhaupt? Die Antwort muss werden, über alles. Liebt der andere mehr als mich? Nein, der macht keinen Unterschied. Er liebt alle gleich mit seiner überreichenden Liebe. Und wie empfange ich nun seine Liebe? Da ist die Antwort, durch Glauben. Weil das Glaubensmuster ist eigentlich immer gleich. Du studierst die Bibel zu dem Thema, in dem Fall zum Thema der Liebe Gottes, erkennst es, was es sagt, merkst, was du vielleicht falsch gedacht oder gelernt hast und tust es weg und nimmst die Wahrheiten der Schrift an. Es wird dann dein Glaube und dieser Glaube baut sich auf und du fängst an, im Glauben darauf zu reagieren und du wirst seine Liebe auch erleben. Das ist immer dasselbe Muster. Und wenn du seine Liebe dann auch spürst und erlebst und Gebetserhörungen bekommst, dann steigert sich das immer weiter nach oben, weil das Vertrauen immer mehr aufgebaut wird und dein Glaube wächst. Und so formst du ein richtiges und nicht ein falsches Vaterbild von Gott in deinem Herzen. Also aus der Information, die du kriegst, muss eine Herzensüberzeugung, eine Offenbarung werden. Und das wird geschehen, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du den Heiligen Geist bittest, dir dabei zu helfen und dir diese Liebe Gottes zu offenbaren. Weil der Satan, der möchte unbedingt ein falsches Gottesbild in dich hereinschieben. Er möchte immer sagen, ja, Gott ist zornig und du musst dieses und jenes tun, damit er wieder besänftigt wird. Und das stimmt halt einfach nicht. Und Satan zeigt dir seine bösen Werke rundherum. Die Welt ist voll von seinen bösen Werken und von seinen Lügen. Und die Medien präsentieren dir das die ganze Zeit. Und Satan macht es dann so, also, schau hin, das hat Gott gemacht, oder das ist Gottes Schuld, oder wo ist denn dein Gott, wenn das alles so schlimm ist da. Und so formt er ein falsches Gottesbild, ein Zweifelsbild an Gott in deinem Herzen. Und deshalb brauchen wir immer wieder die Wahrheit der Schrift, und die wird dir ein richtiges Vaterbild in deinem Herzen formen. Der Feind erinnert dich an negative Erlebnisse und Erfahrungen, die du erlebt hast, oder bei anderen, schau hier, der ist doch auch gestorben, weißt du nicht, du meinst, dass du geheilt wirst oder so. Mag es sein, dass es vor Augen so ist, aber das, was vor Augen ist, ist nicht die Wahrheit. Das, was die Schrift sagt, was Gott sagt, ist absolute Wahrheit. Und darauf müssen wir uns immer wieder stellen und immer wieder dahin zurückkehren, wenn wir abgeschweift sind von diesen Wahrheiten. Und wenn du das Leben von Jesus studierst, dann siehst du, wie dein Papa ist, weil Jesus hat das getan, was der Papa ihm aufgetragen hat. Und Jesus sagt auch einmal, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Steht im Johannes 14, 9. Jesus hat praktisch den Papa, den Gott der Liebe, offenbar gemacht. Vorher war das der Gott des Gesetzes und der Forderungen und so weiter. Aber jetzt einmal, warum? Oder wie können wir und Christen uns erlauben und behaupten, dass Gott unser Papa, unser Vater ist? Das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort. Weil er uns gezeugt und geboren hat. Wiedergeboren, sagt die Schrift. 1. Petrus 1, 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gott zeugt seine Kinder, aber er zeugt sie mit dem Samen des Wortes, des Evangeliums. Deshalb muss das Evangelium den Menschen gepredigt werden. Und wenn dieses Wort in ein Herz hineinfällt und es einen guten Boden vorfindet und sich da verwurzeln kann, der das anfängt zu glauben, dann geschieht da etwas im Geist. Es geschieht eine Wiedergeburt. Das heißt, der tote Geist in einem Menschen wird wieder lebendig gemacht, weil das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist und ein lebendiger Same ist und dann was Neues entsteht. Es verbindet sich praktisch mit dem Glauben eines Menschen und dann kommt etwas Neues hervor. Die Bibel sagt uns, eine neue Schöpfung in Christus Jesus. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So funktioniert es. Und die Praxis schaut so aus, wie es im Römer Kapitel 10, 10 heißt. Glaube im Herzen zur Gerechtigkeit und bekenne mit deinem Mund zum Heil. Glaube das und bekenne dich mit deinem Mund zu Jesus, übergib ihm dein Leben, nimm ihn auf in dein Herz, dann hat es das Evangelium verwurzelt, dann hat es praktisch gesagt Frucht gebracht. Und die alte sündige Natur ist weggetan, du bist nicht mehr ein Sünder, sondern ein Gerechter geworden. Die ganze Verdammnis ist verschwunden, weil die sündige Natur verschwindet. Und die Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus ist dann das, was in dir drin ist. Wenn das Evangelium verkündet wird und ein Mensch es aber nicht glaubt, dann ist das wunderbare Evangelium, wir haben vorhin gesagt, die Segensbotschaft, die gute Nachricht, eigentlich nutzlos gewesen. Obwohl in diesem Evangelium die ganze Herrlichkeit Gottes drinsteckt, in diesem Samen, es nützt ihm nichts, wenn es nicht glaubt. Es muss in den Herzen eine Verbindung des Glaubens eingehen können. Also man könnte sagen, eine Befruchtung muss stattfinden. Dazu habe ich auch einen Beweis aus der Schrift, Hebräer 4, 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also sehen wir, wenn sie das Wort zwar hören, aber es sich nicht mit dem Glauben verbindet, dann ist es nutzlos. Dann bringt es keine Frucht, dann findet keine Befruchtung statt. Deshalb ist es so wichtig, dass der Mensch das Evangelium hört und dass es aufnimmt und glaubt und bekennt, weil dann ist er eine neue Schöpfung und dann ist er erst ein Kind Gottes. Vorher ist er nur ein Geschöpf Gottes, wie alles andere die Schöpfung auch ein Geschöpf ist. Aber ein Kind Gottes wirst du erst durch diese Wiedergeburt. Diese berühmteste Stelle zu diesem von Neuem geboren werden ist Johannes 3, ab Vers 3 bis hin zu 7. Und da kam doch dieser Nikodemus, der Pharisäer, zu Jesus und hat gefragt, was er tun muss. Und Jesus hat ihm halt gesagt, er muss von Neuem geboren werden, weil sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann sagt dieser Nico, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also er hat ein bisschen fleischlich gedacht. Und er hat gemerkt, das geht ja eigentlich nicht. Und Jesus hat gesagt, der muss aus Geist geboren werden. Also er hat ihm eine ganz andere Antwort gegeben. Also es ist nicht eine körperliche Wiedergeburt, wie der gute Nico gedacht hat, sondern es ist eine geistliche. Es passiert etwas im Geist des Menschen. Und es ist natürlich auch nicht gemeint, wie manche sagen, diese Reinkarnation. Irgendwann kommen wir wieder auf die Welt, vielleicht als indische Kuh oder als Fliege oder als was weiß ich was, wie der Hinduismus das behauptet. Oder auch die Esoterik und das New Age, die New Age Bewegung behaupten doch auch sowas. Also sowas gibt es nicht, weil Hebräer 9, 27 sagt, wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Also dem Menschen ist es bestimmt, dass er irgendwann einmal stirbt und dann wird er vor Gericht gestellt. Das ist auch diese wunderbare gute Nachricht, wenn wir vor Gericht gestellt werden, ist keine Anklageschrift vorhanden, weil unser Gericht auf Jesus gefallen ist. Wir werden nicht in dem Sinn verurteilt, unser Gericht lautet in allen Punkten Freispruch. Das ist eine super Botschaft. Wir haben eine Siegesbotschaft und freudige Ankündigung, Erfolgsmeldung. In dem Fall ist das, ich sage, ist Erfolgsmeldung. Du wirst in allen Punkten freigesprochen, wenn du vor den Richterstuhl Gottes treten wirst. Paulus sagt einmal, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt, durch das Evangelium. Er sagt, ich habe es getan, in Wirklichkeit war es das Wort, aber weil er eben den Leuten das Evangelium gepredigt hat, darum sagt der Paulus im 1. Korinther 4,15, Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Aber das sehen wir wieder, Evangelium wird verkündet, es ist eine Zeugung und dann geschieht auch eine Geburt, eine neue Geburt. Bei Jesus, da war diese Wiedergeburt eine Auferstehung. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wird auf dem zweiten Psalm hingewiesen in der Apostelgeschichte 13,33. Und diese Auferstehung Jesu, das war eben so, dass Jesus ja auch körperlich wieder auferstanden ist. Für uns ist diese Geburt, diese Wiedergeburt, eine geistliche Wiedergeburt. Bei Jesus war es mehr. Diese körperliche Wiedergeburt, die wird bei uns irgendwann noch stattfinden. Bei der Auferstehung, wenn wir eines Tages auferstehen oder wenn Jesus wiederkommt, in der Zeit, wo wir noch hier leben, dann werden wir in einem Moment umgewandelt und kriegen einen neuen Körper, so wie Jesus den hatte nach seiner Auferstehung. Also bei Jesus ist der Erstgeborene, der in allen Dingen den Vorrang hat, geschah es bei der Auferstehung auch körperlich. Er hatte dann seinen Auferstehungsleib, er konnte durch Wände gehen, er war plötzlich im Raum, wo alles zugesperrt war, und dann war er auch wieder weg. Also er war praktisch irdisch und geistlich in einem. Und so werden wir eines Tages auch sein. Wann das ist, kann ich euch nicht sagen, aber so sagt es uns die Bibel. Jetzt, sagt uns die Schrift, sind wir praktisch mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also unsere Taufe spielt praktisch das nach, was Jesus passiert ist. Er dann gestorben war und begraben in dem Grab und wieder herausgegangen ist. So ist unsere Taufe auch ein Untertauchen im Wasser und ein Herausgehen. Das heißt, das, was Jesus in Wirklichkeit passiert ist, ist mit uns letztendlich auch passiert. Er, der Stellvertreter, der dieses Erlösungswerk vollbracht hat, er hat es getan und uns wird es zugerechnet. Wir brauchen nicht gekreuzigt werden, wir brauchen nicht am Kreuz leiden, wir brauchen nicht sterben und werden nicht eingegraben. Das hat Jesus für uns getan und es ist genauso gültig für uns, als wären wir selber gefoltert worden, als wären wir gekreuzigt worden und gestorben wegen unseren Sünden und natürlich auch begraben und auch wieder auferstanden. Und das ist für uns geistlich eine Tatsache. Das ist nicht bloß, naja, weil die Bibel das irgendwie so sagt, es ist eine geistliche Tatsache. Man kann es vielleicht ein wenig so vergleichen, irgendeine Mannschaft, jetzt zum Beispiel Fußballer, sind Weltmeister geworden, dann heißt es, wir, Deutschland ist Weltmeister. Es waren aber bloß die Fußballer, die gespielt haben. Und trotzdem heißt es, Deutschland ist Weltmeister, wir sind Weltmeister. Ja, die haben es getan, aber wir sind es. Jesus hat es getan, aber wir sind es. Jesus wurde wegen den Sünden gestraft, aber für uns gilt es. Also wir brauchen nicht Fußball spielen, wir brauchen auch nicht gekreuzigt werden. Es ist uns geschenkt worden. Also eine wunderbare Nachricht. Und wenn du von ihm gezeugt und geboren bist, dann bist du sein geliebtes Kind. Wenn du das nicht bist, dann bist du eben auch nicht sein Kind. Aber wenn du es bist, dann bist du es und dann hast du auch die ganzen Rechte der Kindschaft Gottes. Das sagt uns auch Johannes 1,12. So viele ihn, denn Jesus, dieses Wort, das Evangelium, aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Rechte der Kinder, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So ist unser Evangelium. Wenn du Jesus aufnimmst im Glauben, wirst du von neuem geboren, wirst du ein Kind Gottes mit all seinen Rechten und Vorzügen, die dir gehören, wenn du Gottes Kind bist. Also wieder am Anfang, Gott ist jetzt dein Papa, der allmächtige Gott ist dein Papa und du bist sein Sohn und seine Tochter. Wie der Papa, so die Bum. Wir müssen uns viel mehr bewusst werden, wer wir eigentlich sind und zu wem wir gehören und was für einen herrlichen Papa das wir haben und was der Papa uns gegeben hat. Den Heiligen Geist zum Beispiel. Da kommen wir anders mal drauf zu dem Thema, aber die meisten meinen, ja, jetzt habe ich den Heiligen Geist irgendwie, ja, wenn der nichts tut, dann kann ich auch nichts tun. Das ist ein Irrtum. Wir müssen nicht, oder können, müssen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. So, also wir wiedergeborenen Christen sind Gottes Kinder. Wir sind Papas Lieblinge. Denkt mal darüber nach. Sag es zu dir selber, ich bin Gottes Liebling oder des Papas Liebling. Das ist die Wahrheit. Also nicht so denken, ja, ich bin jetzt der Liebling und die anderen sind bloß die Normalen. Kein Konkurrenzdenken. Wir sind alle Lieblinge. Alle sind wir Gottes Lieblinge, weil wir an Jesus geglaubt haben. Römer 8, 15 und 16 sagt uns, dass wir, das, dass wir im Geist, in unserem Herzen das Zeugnis da haben. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist und unser Geist, der von neuem geboren wurde, gibt dir ein inneres Zeugnis, eine innere Gewissheit, dass das die Wahrheit ist, dass es so ist, dass du ein Kind Gottes bist. Und dass du sagen kannst, Papa, himmlischer Papa, Vater. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es, schreibt der Johannes in seinem ersten Brief 3,1. Und wir sind es. Also manchmal muss man immer wieder das hören, darum hat er das geschrieben, dass das so ist. Weil eben unsere Gedankenwelt auch von den Lügen des Satans und von den Lügen der Welt beeinflusst wird, von religiösen Menschen und Gedankengebäuden und Lügen. Deshalb muss man sich immer wieder das geben, nein, ich bin ein Kind Gottes. Der Papa ist Gott, der Allmächtige, und er ist für mich und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir noch im Vers weiter. Geliebte, also Papas Lieblinge hat gemeint, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist jetzt das, was ich vorher gesagt habe. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir ihm gleich werden. Dann werden wir auch körperlich umgestaltet, von neuem geboren, und wir werden sein, wie er nach der Auferstehung war. Da geht die Post ab, ich sage Ihnen. Da gibt es keine Schwierigkeiten und Probleme mehr. Dann werden die Söhne und Töchter Gottes offenbar, und wir werden diese Welt, die uns als Erbteil zugesprochen ist, wir werden diese Welt regieren und wir werden diese Welt wieder in eine Ordnung bringen, zusammen mit Jesus als unserem König. Da wird alles andere staunen. Also, wir sind Gottes Lieblingskinder. Er hat nämlich alles für uns gegeben. Er hat seinen einzigen, vorher hatte er nämlich nur einen Sohn, diesen Jesus, diesen einzigen, seinen über alles Geliebten, hat er als Opfer für uns gegeben, damit wir alle anderen jetzt so einfach durch Glauben Gottes Kinder werden können. Durch das Evangelium gezeugt und von neuem geboren. Der berühmte Vers dazu, Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sehen wir, die Liebe Gottes. So sehr hat er geliebt, dass er diesen einzigen Sohn hergab als Opfer. Und er musste diesen geben, weil er ein sündloses Opfer gebraucht hat. Und der Mensch war keiner da, der sündlos war, weil einfach die Sündennatur von Adam her drin war. Also musste er seinen Sohn opfern, damit er für viele andere Söhne und Töchter ihm gehören. Also wir sind Gottes Lieblingskinder. Wir sind nicht Gottes Sklaven, an denen er seine Launen auslässt. Wenn er gerade gut drauf ist, ja, dann wirst du vielleicht gesegnet. Wenn er gerade mal wieder einen schlechten Tag hat, dann funktioniert bei dir nichts. Das hat mit Gott nichts zu tun, wenn es nicht funktioniert. Gott ist immer gut und er will immer, dass es funktioniert in deinem Leben. Es sind nur die natürlichen Umstände und die Werke des Satans, die manchmal Dinge so laufen lassen, dass sie unangenehm sind. Aber wir überwinden, weil wir dann rufen, Papa, Vater, help me, please. Ja? Und da sagt die Schrift, wir sind seine Hausgenossen. Das hat man damals gesagt. Heute sagt man seine Familie. Hausgenossen, das hört sich wegen altbacken an. Wir sind seine Familie. Gottes Familie, Gottes Kinder, oder? Ist ja so, wenn Kinder da sind, dann ist das die Familie. Jetzt sind wir nicht mehr Fremde, sondern seine Freunde. Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familie. Also du bist kein Fremder mehr, kein Nichtbürger, du bist ein Kind, ein geliebtes Kind, ein Familienmitglied im Haus des Herrn, unseres Gottes. Eine gute Nachricht ist einfach untertrieben. Denke mal darüber nach, was und wer du bist und was und wer er ist. Römer 8, 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Gott ist für seine Kinder, er ist für seine Familie, er ist für die Seinen. Ja, logisch. Ich kann nicht sagen, wir müssen schon für unsere Hausgenossen, für unsere Kinder gut schauen und er müsste es nicht. Das wäre auch Käse. Also, er ist für uns, wer soll gegen uns sein? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jetzt ist unser Papa sogar noch ein Verschenker. Er schenkt dann seinen Kindern Geschenke. Also du musst dir nicht etwas erarbeiten, du kannst dich von deinem Lieblingspapa auch mal beschenken lassen. Aber denk erst einmal so. Vielleicht denkst du noch nicht so weit. Und geh zu deinem Papa und lass dich einmal beschenken. Er will das sogar, weil er seinen Sohn, seinen einzigen, nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle hingegeben, damit er jetzt uns, den vielen Kindern, Geschenke geben kann. Das Obergeschenk ist der Heilige Geist. Aber da gibt es noch viele andere Segnungen, die durch den Heiligen Geist natürlich in unser Leben hineinkommen. Du kannst einmal Apostelgeschichte lesen, dann siehst du die Liebe Gottes in Aktion, was er getan hat. Und er sagt zum Beispiel in Epheser 1,3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Nicht er wird uns, sondern er hat uns. Das heißt, er hat im Himmel für seine Kinder schon alles bereitgelegt. Also denk mal so und denk nicht so, ja, er muss es erst irgendwie hervorzaubern oder irgendwie was sonst was tun. Denk mal so, im Himmel, in der himmlischen Welt ist bereits alles für mich bereitgelegt und durch Glauben ziehe ich es herunter sozusagen, nehme ich es an, hole ich mir das. Wenn Jesus einmal wiederkommt und wir umgestaltet sind, dann kommt auch die ganze Herrlichkeit auf die Erde, da brauchen wir nicht mehr glauben, investieren, dass wir jetzt die Segnungen bekommen. Jetzt in dieser Zeit müssen wir es durch Glauben uns aneignen. Aber grundsätzlich ist für dich jeder Segen bereits da. Er ist da, weil Jesus bereits bezahlt hat und er hat dir den ganzen Segen, den er Abraham gegeben hat, auch mit Jesus gegeben, weil Jesus war der Erbe dieses Segens und wir sind seine Miterben. Und denk nicht so, naja, Jesus hat es geerbt und jetzt sind so viele Kinder und jeder kriegt bloß noch ein kleines Eckerl, so ein Quadratzentimeter als Erbe. Das ist falsch gedacht. Jeder kriegt das volle Maß des Segens, weil der Segen Gottes, den kann man nicht auseinanderteilen. Entweder du bist ein Gesegneter oder du bist kein Gesegneter oder du bist der Erbe und du bist kein Erbe. Und wenn du ein Kind bist, ein Sohn und eine Tochter, dann bist du auch ein Erbe. Und dann hast du mit Jesus den Segen bereits geerbt. Alles ist parat. Und wenn du diese Liebe Gottes dir immer mehr bewusst machst und diese Offenbarung wird für dich, dann ist das auch ein Riesenvorteil für dein Gebetsleben, weil da betest du ganz anders. Da bist du ein viel erfolgreicher Beter. Weil was nutzt eine ganze Stunde Gebet, wenn nichts dabei rauskommt? Ein Gebet ist immer das Beste, es wird erhört. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, sagt Jesus, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird dein Papa, der im Himmel ist, dir Gutes geben, wenn du ihn bittest? Also er sagt, ihr, die ihr böse seid. Und selbst die, die gute Väter sind auf der Erde, können dem himmlischen Papa das Wasser nicht reichen. Er ist noch viel besser. Er ist der beste Papa, den es irgendwie überhaupt gibt. Und unser Papa hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Auch wenn du mal richtig was verbockt hast, einen Bock geschossen hast. So richtig. Und du Verdammnis mit dir schleppst. Oh mein, was habe ich? Oh weh, und jetzt mag er mich nicht mehr. Und ob ich überhaupt noch gerettet bin und keine Ahnung, was für Gedanken dir durch den Kopf schießen. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wenn du sein Kind bist, dann bist du sein Kind. Wenn du von neuem geboren wurdest, bist du es. Und da kann Egal was passiert, das kann nicht mehr geändert werden. Das ist ein Fakt. Denk bloß einmal an deine eigenen Kinder. Wenn sie mal richtig was verbockt haben, sind sie dann nicht mehr deine Kinder. Doch, das sind sie immer noch. Warum? Weil sie von dir geboren wurden. Das ist Fakt. Das kann man nicht ändern. Oder Johannes 16, 26 und 27. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Unser Papa hat uns lieb, weil wir an Jesus geglaubt haben. Ist doch prima. Das ist die Aussage. Und darum können wir einfach bitten und können wir auch empfangen. Und wenn wir Jesus anschauen und sein Gebetsleben, und er war sich ja der Liebe seines Vaters total sicher. Er kannte seinen Papa ganz genau. Er ist ja vom Papa gekommen. Er zweifelte nicht im geringsten daran. Und er wusste, wenn er etwas bittet, dann wird es auch erhört. Aus diesem Grund, weil er seinen Papa und seine Liebe kannte, wusste er auch, es wird erhört. Und er wusste, der Papa wird ihn nicht blamieren. Er wird nicht in sein Gebet sprechen lassen und dann sagt er, Albert, jetzt stehst du sauber da. Nein, deshalb konnte Jesus auch beim Auferwecken des Lazarus von seinem Freund so kühn vorgehen. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Oder ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Und dann hat er den Lazarus rausgerufen aus seinem Grab. Dann stell dir vor, der wäre nicht rausgekommen, dieser Lazarus. Da wäre Jesus blamiert gewesen und eigentlich der Papa auch. Aber der Papa blamiert seine Kinder nicht. Und seinen Jesus schon gar nicht. Weil der Papa liebt nämlich seine Kinder. Er hat nicht nur Liebe, denk dran, er ist Liebe. Falls du immer einen Zweifelgedanken hegst, er kann nicht anders als lieben, weil er die Liebe ist, in Person. Und ein liebender Papa kümmert sich eben um seine Kinder. Und du bist sein geliebtes Kind, das er nicht vergisst und nicht verlässt. Vielleicht hast du ein falsches Gottesbild von unserem unnahbaren Gott, der irgendwo da oben ist und einen langen weißen Bart hat und einmal grantig ist oder so, und dem man nur ganz ehrfürchtig und so ganz demütig begegnen darf und auf Knien am besten. Und vielleicht hast du sogar Angst vor ihm. Alles Käse. Du darfst wie Jesus zu ihm in Gemeinschaft kommen, mit Freimütigkeit, sagt uns die Bibel. Und du kannst es eben eine freundschaftliche Beziehung zu deinem Papa im Himmel haben. Okay, man muss vielleicht noch einwenden, er ist nicht unbedingt der Kumpel vom Sandkasten, der Befehlsempfänger, der springen muss, wenn du schreist, oder wie das kleine Kind, das im Sandkasten schreit und weint und blärt, weil es jetzt selbst haben will. Das ist nicht unbedingt die Art, mit der wir mit unserem himmlischen Papa umgehen. Er ist immer noch Gott. Er ist nicht der Befehlsempfänger und er ist nicht der Kumpel vom Sandkasten. Er ist der allmächtige Gott voller Herrlichkeit, aber er ist trotzdem dein Papa, der dich liebt. So lass dir dieses Gottesbild zurechtrücken, dieses Vaterbild, und du wirst eine ganz neue Beziehungsebene erreichen und eine Glaubensebene, und du wirst den Segen herunterziehen in deine Umstände hinein, wo du ihn einfach brauchst. Weil der Segen nützt ja nichts, wenn er im Himmel ist und bei dir ist er nicht. Also brauchst du diese Beziehung, also brauchst du diesen Glauben, dass der Segen in dein Leben einfach hineinfließt. Diese Rohrleitung zwischen Himmel und Erde, die wird aufgemacht, wenn du dieses Glaubensprinzip auf der Basis der Liebe aufbaust in deinem Herzen. Die Religion hat nämlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg in die Christenheit das Leistungsprinzip hineingeschleust. Da man sich die Liebe Gottes verdienen muss, da man Gebote halten muss, da man zahlen muss und dass man einem Pfarrer und einem Bischof Gehorsam leisten muss und so weiter und so fort. Alles nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das Leistungsprinzip, das gibt es in der Welt, aber die Welt ist halt einfach nicht das, was Gottes Sache ist. Die Religion sagt den Menschen, du musst lieben, damit Gott dich auch liebt. Druck machen. Nein, du musst dich von Gott lieben lassen. Und dann wirst du selbstverständlich auch anfangen zu lieben. Du wirst dann deinen Papa lieben, und wenn du den liebst, dann wirst du auch die anderen Christen lieben, die auch aus ihm geboren sind, weil du merkst, hey, das sind doch meine Brüder und Schwestern. Und das Ziel ist, dass du alle Menschen liebst. So wie Gott auch alle Menschen letztendlich liebt. Das ist ein Riesenunterschied. Du bist unendlich geliebt und deshalb wirst du lieben. Nicht, du musst lieben, weil sonst liebt dich Gott nicht. Geliebte, sagt der Johannes, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Oder sie kommt von Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er erkennt Gott. Das heißt, er hat eine Beziehung mit Gott, mit seinem Papa. Und es ist machbar, es ist möglich, denn wo ist die Liebe Gottes? Die Schrift sagt es klar, Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also sag nie, ich habe auch die Liebe nicht. Wie soll ich lieben, wenn ich sie nicht habe? Doch, du hast sie, wenn du den Heiligen Geist hast, ist auch Liebe in deinem Inneren, in deinem Herzen. Du hast sie bloß noch nicht freigesetzt, du hast noch nicht gelernt, wie man das tut. Also lass mit deinen Worten, mit deinem Glauben, drehst du den Hahn auf und lässt die Liebe Gottes anfangen zu fließen. Oder lass dich zuerst selber wieder ganz neu lieben und füllen, dann wirst du auch noch andere Dinge lieben können. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also es geht hier um den Geist der Liebe, den Gott uns gegeben hat. Erstens schon mal durch die Wiedergeburt, durch die neue Schöpfung und zweitens dann noch mit dem Heiligen Geist diese Liebe ausgegossen. Gott hat es gegeben. 2. Timotheus 1,7 war das. Also die Liebe Gottes kommt praktisch aus deinem Geist hervor. Der Geist in dir ist die Schnittstelle, die Verbindungsstelle zu unserem himmlischen Papa. Nicht die Seele und nicht der Körper, sondern der Geist, weil Gott ist Geist und du im Geist bist auch Geist. Und deshalb passt es zusammen. Also da passt der Stecker. Und deshalb kann es auch fließen. Also sei nicht irdisch gesinnt und auf das, was vor Augen ist, immer das Augenmerk richten, sondern sei geistgesinnt und schau auf das, was die Schrift sagt. Und der Liebestrom Gottes wird fließen und du wirst ihn auch erleben. Und man muss auch noch erkennen, es ist ein Unterschied zwischen Geschöpf Gottes und Kind Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Gott liebt letztendlich alle Menschen. Aber seine Kinder, seine Bündnispartner, die liebt er noch mehr, wenn es darauf ankommt. Er streitet manchmal sogar für seine Lieblinge, wenn es notwendig ist. Und wir als Kinder Gottes, wir können uns hundertprozentig auf ihn verlassen. Jetzt, wenn ich mal da ein paar Schriftstellen aus dem Alten Testament vorlese, dann werdet ihr das sehen, erkennen. Jesaja 49, 25b. Wer dich angreift, den werde ich angreifen. Und deine Söhne werde ich retten. Jesaja 54,15. Siehe, wenn man dich auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. 5. Mose 28,7. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Zacharia 2,12. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also, es ist manchmal nicht lustig für die, die sich gegen die Kinder Gottes stellen, die Kinder Gottes angreifen. Denn wer dich oder mich angreift, sagt der Papa, den werde ich angreifen. Und er wird um deinetwillen fallen. Und ich werde sie geschlagen vor dir dahingeben. Weil, wenn sie euch antasten, tasten sie meinen Augapfel an. Kannst du ja mal probieren mit dem Finger ins Auge. Das ist nämlich unangenehm. So sieht es dann der Papa. Der hat mir jetzt ins Auge gelangt. Dann kommt aber der Daumen. Neutestamentlich gesehen müssen wir in erster Linie auf die geistlichen Mächte die Dämonenwelt sehen. Nicht, dass jetzt jeder meint, jetzt kriegen alle anderen ein paar richtig übergebraten. In erster Linie müssen wir das neutestamentlich sehen gegen die dämonischen Mächte, die uns attackieren. Aber nicht nur. Es kann auch passieren, dass es Menschen erwischt. Wie der Zauberer Elimas oder Ananias und Sapphira, die haben halt dann das Fett weggekriegt. Es ist kein Pappenstiel, die ganze Sache. Gott ist Liebe, aber er ist auch, sagt einmal die Schrift, ein eifersüchtiger Gott. Wer seine Geliebten attackiert, seine Geliebten antastet, seine Bündnispartner antastet, da wird er auch aktiv. Deshalb hat Jesus auch gesagt, dass wir für die beten sollen und vergeben sollen, die uns verfolgen, die uns Böses tun. Weil Gott will nicht unbedingt denen jetzt mit dem Daumen begegnen. Gott ist gnädig, langmütig, barmherzig. Also soll man in erster Linie vergeben und für die beten, die uns verfolgen, die uns Böses tun. Wenn sie dann wieder noch nicht hören, irgendwann bricht der Krug. Gott ist ein gerechter Richter. Er ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Und die bösen Menschen, die müssen eigentlich Angst haben vor Gott. Die Kinder Gottes nicht. Aber wenn ich es manchmal so anschaue, ist es oft umgekehrt. Die Bösen fürchten Gott nicht und tun ihre Bosheiten weiter. Haben gar kein schlechtes Gewissen dabei. Und die Kinder Gottes, oh, hoffentlich straft er mich nicht. Das ist eine Dummheit, oder? Da lag die ganze Strafe auf Jesus und die Kinder Gottes meinen, oh, habe ich gesündigt. Oh, vielleicht hat der Opa im Krieg irgendwas angestellt, jetzt werde ich gestraft. So denken manche. Die übergehen das, was Jesus am Kreuz getan hat, voll und ganz. Die Sünden lagen auf ihm. Die Strafe lag auf ihm. Der Fluch lag auf ihm. Da ist ein Strich gezogen worden. Du bist nicht mehr der Alte. Du bist eine neue Schöpfung geworden, wenn du wiedergeboren wurdest. Das Alte ist vergangen, haben wir vorher gelesen. Und wenn sich Menschen, Christen, Kinder Gottes vor Gott fürchten, dann sind sie in der Liebe noch nicht vollendet. Dann haben sie die Liebe Gottes noch nicht verstanden. Jetzt lese ich mal 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Die Liebe Gottes, wenn dich erreicht, dann treibt es die Angst, die Furcht aus vor Gott. Also es geht hier in erster Linie um Furcht vor Gott. Man kann sich vor was fürchten, aber nicht vor Gott. Weil er ist ein Papa und er ist ein liebender Papa und du bist sein Lieblingskind. Und die Furcht, die meint immer, ich werde gestraft. Gott straft mich jetzt. Wie hat es früher mal gesagt, wenn es ein Gewitter gehabt hat und es hat gedonnert, ja, jetzt schimpft liebe Gott so ungefähr. Da nennen sie ihn lieber Gott, aber eigentlich wieder ganz anders dargestellt. Und wenn du dich fürchtest vor Gott, dann hast du die Liebe noch nicht vollendet. Dann bist du nicht vollendet in der Liebe. Dann geh und strecke dich aus nach deiner Liebe, nach der Wahrheit und du wirst nicht mehr Furcht vor Gott haben. Da verschwindet die Angst vor Gottes Strafe, weil du ihn als liebenden Papa erkannt hast. Und er straft seine Kinder nicht, sondern er erzieht sie in aller Weisheit, in aller Langmut, in aller Geduld. Und nicht so, wie manche meinen, ja, jetzt bin ich krank, jetzt will mir Gott was lehren, jetzt werde ich gezüchtigt, jetzt werde ich was weiß ich, was alles. Käse, das sind Lügen des Teufels, religiös verpackt ein bisschen schön. Dann also beißen sie leichter an, ne? Es ist wie der Fisch, der frisst auch einen Wurm und merkt nicht, dass der Haken drin ist. So kann man diese Lügen schön verpackt vom Satan und die dummen Christen beißen hin und oh, fangen. Dann macht es den Glauben kaputt. Wenn jemand Angst vor der Strafe vor Gott hat und nicht einmal weiß, ob er irgendwas falsch gemacht hat, dann wie soll der glauben, dass er ihm was gibt? Wie soll der? Es ist fast unmöglich. Das beißt sich. Angst ist der Gegenspieler des Glaubens. Also tut die Angst weg, dann hat der Glaube Platz. Du, wir, alle zusammen, wir sind Gottes Lieblingssöhne und Töchter. Das ist ein Fakt. Und da gibt es nicht, na, den habe ich jetzt ein wenig lieber und den habe ich nicht ganz so lieb. Und das ist ein schwarzes Schaf meiner Familie. In Gottes Familie gibt es keine schwarzen Schafe. Es gibt nur Lieblingssöhne und Töchter, Lieblingskinder. Und es gibt nur einen Lieblingspapa. Und der Papa ist der allmächtige Gott. Und Jesus ist dein Freund und er ist dein Bruder. So sagt uns das die Schrift. Also lass dich lieben von deinem himmlischen Papa. Lass dich einwickeln von seiner Liebe. Sie wird dein Herz öffnen, sie wird es heilen, sie wird es verändern, sie wird es stärken. Dann wird Glaube Raum bekommen, dann wird auch die Liebe in deinem Herzen den Raum bekommen, dass du die anderen lieben kannst, dass du vergeben kannst, dass du frei sein kannst. Und diese Liebe wird den Segen und die Wunder hervorbringen, die du brauchst. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und genauso soll es bei uns sein. So wie der Vater uns liebt, so lieben wir auch die anderen. Und dann sagt er weiter, bleibt in meiner Liebe. Das ist eine Anweisung. Also wenn du ein Gebot Gottes haben willst, dann heißt es hier, bleib in meiner Liebe. Das ist ein wunderbares Gebot. Also weil wir Söhne sind und auch Töchter, So können wir rufen, Abba, Papa, himmlischer Vater. Und das ist doch eine super gute Nachricht. Wir haben wieder gesagt, eine freudige Ankündigung, eine Erfolgsmeldung, eine Siegesbotschaft ist das Evangelium. Wenn du Kind Gottes bist, weil du von ihm gezeugt wurdest, durch das Evangelium, durch den Glauben, dann ist es ein Fakt für dich und für alle, die glauben. Amen.